Ich werde da weitermachen, wo Herr Sperzel aufgehört hat, mit dem Leid und mit dem ewigen Leben, um das es mir heute auch geht. Denn jetzt, kurz vor dem Passah wieder, das haben wir in nicht ganz 3 Wochen, werden wieder viele sehr hart auf die Probe gestellt. Einige haben Probleme mit ihren Arbeitskollegen, mit ihren Arbeitgebern, Diskussionen mit der Familie, Meinungsverschiedenheiten, Problembewältigung mit anderen Geschwistern oder Mitmenschen. Andere haben gesundheitliche Probleme, sehr starke Probleme sogar. Sie leiden, sie kämpfen durchaus um Schmerzfreiheit, um Schlaf, innerliche Ruhe und ringen um ihre Gesundheit. Der Kampf um Frieden wird in dieser Zeit immer schlimmer und ist unumgänglich. Satan geht umher wie ein nicht brüllender Löwe, aber wie ein Geistesgestörter und versucht, alle total zu zermürben. Manche machen sich auch, oder er hat bei manchen leider großen Erfolg gehabt und er wird es auch leider weiterhin auch haben. Und das vollzieht sich nicht erst seit heute bei uns, aber er ist in seiner letzten Phase. Er ist in der Endzeit und man verspürt, wie wütend er auf uns alle sein muss. Damals vor 6000 Jahren und die ganze Zeit hindurch hatte Satan vielleicht noch beim einen oder anderen seinen Spaß daran, wahre Christen von ihrem rechten Weg abzubringen. Heute kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er mit all seiner Kraft, mit seiner Verdorbenheit, mit seinem Zorn, seinem Wut, seinem Neid, er seinen unerbitterlichen Kampf weiterführen wird, um uns und viele andere Christen, wahre Christen vom ewigen Leben, das uns Gott geben will, wegbringen möchte. Und er kann es einfach nicht ertragen, dass wir als wahre Christen die Chance erhalten werden, ein Gottwesen werden zu können, was er niemals erreichen wird. Obwohl es sein größter Wunsch ist, ein Gott zu sein und angebetet werden möchte, wird ihm sein Gedankengut niemals zum Erfolg führen. Aber worin er noch großen Erfolg haben wird, ist, dass er den einen und anderen in den Morast der Bitterkeit und des Zweifels mit sich ziehen wird. Und genau daran müssen wir alle arbeiten. Denn es hängt alles von unserem Glauben ab. Und der Titel dieser Predigt oder Splitpredigt ist: Unser Glaube, er fällt oder er steht. Durch unseren Glauben steht oder fällt unser ganzes Haus zusammen. Ich persönlich merke und sehe es nicht nur, sondern verspüre es auch oft persönlich, wie viele andere auch, am eigenen Leib, wie Satan versucht, unseren Glauben in Verzweiflung umzustellen. Und wenn wir nicht aufpassen, schafft er das auch bei dem einen oder anderen. Denn manchmal kommt nicht nur die gewünschte Heilung, wie man es sich vorstellt oder wie wir uns es erhoffen. Selbst nach einer Einsalbung bleibt das Leiden manchmal noch eine Zeit lang bestehen und die Probleme hören einfach nicht auf. Das Gefühl der Ungewissheit kann große Besorgnis hervorrufen und falsche Vorstellungen bringen Erregung des Gemütes. Dabei ist es sehr wichtig, sich von jenen Situationen nicht verführen zu lassen. Den Glauben nicht zu verlieren, wenn man nicht gleich geheilt wird, wenn die Probleme nicht gleich beiseite geschafft werden. Und dass uns glauben lässt, die Sache das eine oder andere Mal selbst in die Hand nehmen zu müssen und Gott außen vor zu lassen, denn beim Versuch, alles selbst in die Hand nehmen zu müssen, kann das Vorgehen schnell scheitern. Warum? Weil wir zweifeln. Man lässt sich nicht mehr oder man ist nicht mehr bereit oder fähig zu glauben, dass die Wunder Gottes geschehen werden. Es ändert sich ja ohnehin nichts. Doch manchmal sind es Prüfungen. Nein, und dann will man ständig neue Wunder sehen oder sofort verspüren. Erfüllte Visionen müssen gezeigt werden, dass sich der Glaube wieder in uns findet. Das ist menschlich, aber bei Gott nichts nütze. Wenn wir nur glauben, wenn wir sehen, sind wir nicht anders als viele andere vor unserer Zeit. Wenn wir nicht ständig und stetig an unserem Glauben festhalten, können wir auch nicht darin wachsen, können wir uns auch nicht verändern. Christus sagte in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn wir nun das Salz der Erde nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze. Wir werden nicht mehr nützlich sein für Gott, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Man wird verspottet, man wird geschlagen, weil man seinen Glauben aufgegeben hat. Wenn wir nicht genug Glauben haben, haben wir auch keine Garantie dafür, dass Gott uns jemals heilen wird. Schauen wir uns gemeinsam an, Markus 6 und die Verse 1 bis 6. Markus 6, die Verse 1 bis 6. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er dies? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Taten geschehen durch seine Hände. Ist der nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem eigenen Vaterland und bei seinem Verwandten und in seinem eigenen Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog ringsumher in die Dörfer und lehrte. Der Unglaube wird in uns nichts bewirken. Er wird uns auch nicht helfen, wenn wir daran zweifeln, dass Gott für uns nicht da ist, uns nicht hilft, uns nicht heilt, wird er durchaus dann auch nichts ausführen. Christus sagt noch mehr in Johannes 11 und Vers 25. Johannes 11 und Vers 25, Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Glauben wir daran? Oder haben wir den Glauben verloren? Es gibt viele Warnungen, die uns Christus gibt. Und denken wir einmal daran an die 10 Jungfrauen. 5 von ihnen haben es geschafft, in das Reich Gottes zu gehen. Das war ein Gleichnis. Und 5 haben es eben nicht geschafft. Sie hatten nicht genug Heiligen Geistes, weil sie nicht genügend glaubten, weil sie nicht viel dafür getan haben. Christus sprach von einer Trübsal, wie sie es noch nie gegeben hat. Noch nie. Glauben wir an die Hilfe Gottes, dass er uns zu diesem Zeitpunkt, bevor die Trübsal beginnt, kurz davor, dass er uns beschützen wird? Wer wird im Ort der Sicherheit sein? Und wer wird es nicht sein? Oder wird uns das vor Angst erstarren lassen, wenn diese Trübsal beginnt, wenn diese Probleme anfangen, wenn sie richtig heftig werden, sodass wir vielleicht sogar unseren Glauben komplett verlieren könnten? Angst hemmt unseren Glauben. Und wenn er schwach ist, schwindet auch unsere Hoffnung. Und dann hätte Satan gewonnen. Schauen wir uns an, was Petrus geschrieben hat in 1. Petrus 4. Die Verse 12 bis 19. Er sagt: Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, der ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in Fremdes eingreift. Leidet er aber als ein Christ, so schämet er sich nicht. Er ehre aber Gott in einem solchen Fall. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei dem Hause Gottes. Bei uns beginnt heute schon das Gericht. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder zu finden sein? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, um ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Schauen wir auch Hebräer 11 an. Wir müssen an unserem Glauben festhalten und nicht loslassen. Herr Sperzel hat vorhin erklärt, dass wir kein anderes Opfer haben werden. Christus wird nicht noch einmal kommen und für uns sterben, sondern es wird ein Warten auf das Gericht sein. Hebräer 11 und Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Wir stehen heute in dieser Phase, wo wir Christus niemals gesehen haben, und trotzdem glauben und diesen Glauben niemals verlieren dürfen. Er schreibt: In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen, Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt und er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Das ist der Schlüssel. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, die ihn lieben, ihren Lohn gibt. Durch den Glauben hat Noah Gott verehrt und die Arche gebaut, zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und da hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon gestorben war oder erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung noch nicht ergriffen, sondern sie nur von der Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind, so wie wir. Auch wir sind nur Gäste und Fremdlinge und Pilger in dieser Welt. Durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht. Er hätte seinen einzigsten Sohn von Sarah hätte er geopfert. Nur alleine durch den Glauben. Und dazu kommen wir später noch. Denn Abraham wusste, dass Gott Tote auferwecken kann. Deswegen war er bereit, seinen Sohn zu opfern. Schauen wir uns noch ein paar Beispiele an, in dem sogar unsere Vorgänger Wunder und Taten sehen mussten, um wahrhaftig glauben zu können. Denn es ist menschlich, manchmal zu verzagen. Aber manchmal braucht es Dinge, die man vielleicht sieht, um zu erkennen, Gott ist wirklich da. Alle sollten kennen den Unglauben der Israeliten. Das wir lesen in 4. Mose. Und wir gehen gemeinsam zu 4. Mose 13 und lesen zunächst die Verse 1 bis 3. Viertes Buch Mose, Kapitel 13, die Verse 1 bis 3. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihren Vätern je einen vornehmen Mann. Und da sandte sie Mose aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn. Allesamt waren sie Häupter der Israeliten. Gehen wir weiter zu Vers 25. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in der Wüste Paran nach Kanaan und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet, und wahrlich, Milch und Honig fließen darin, und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach: Lasst uns hinaufziehen, das Land ein und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht, hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf und unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute mit hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne, aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Lesen wir auch weiter in Vers 14, beginnen mit Vers 1. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht, und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihm: Ach, dass wir gestorben wären in Ägyptenland oder in dieser Wüste. Ach, wären wir doch gestorben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zu den anderen: Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose und Aaron aber fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung. Und der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht. Denn wir wollen sie fressen wie Brot. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Und dazu gehört Glaube. Dass man auf Gott vertraut, dass er den Israeliten diese Stärke gegeben hat und geben wird. Genauso für uns heute. Wenn uns Probleme überwältigen, müssen wir daran glauben, dass uns Gott dabei hilft, egal was es ist. Umso weniger wir glauben, umso länger wird es gehen. Schauen wir uns auch an, was mit Gideon passiert ist. In Richter 6, und beginnen wir mit Vers 33. Es geht um die Zurüstung zum Kampf von Gideon. Und Gideon hat etwas gezweifelt. Er wusste nicht, ob das alles richtig ist, ob das alles so vonstatten gehen soll. Als nun ganz Midian und Amalek und die aus dem Osten sich versammelt hatten, zogen sie herüber und lagerten sich in der Ebene Jezreel. Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Und er blies die Posaune und rief die Abisriter auf, ihm zu folgen. Und er sandte Boten zu ganz Manasse und rief auf, dass auch sie ihm folgten. Er sandte auch Boten zu Asa und Zebulon und Naphtali. Die kamen herauf ihnen entgegen. Und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast, so will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen, wird der Tau alleine auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und so geschah es. Und als er am anderen Morgen früh aufstand, drückte er die Wolle aus und presste Tau aus der Wolle eine Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich. Wenn ich noch einmal rede, ich will es nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein die Wolle trocken und Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so in derselben Nacht, dass es trocken war, allein auf der Wolle und der Tau auf dem Boden. Das ist der Glaube, um zu sehen. Gideon konnte das nicht fassen, dass das wirklich so sein soll. Und er wollte einen Beweis von Gott. Das ist menschlich. Was geschah mit Petrus? Matthäus 14. Matthäus 14, beginnen wir mit Vers 22. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf den Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer, also auf dem Wasser. Und da ihn die Jünger sahen, auf dem Meer gehen, erschraken sie ihn, rufen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Prinzess aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und aus dem Boot und ging aus dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah oder verspürte, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig der Gottes Sohn. Auch hier, Kleinglaube kann keine Wunder vollbringen. Schauen wir uns eine andere Stelle an, Johannes 20, wo der Kleinglaube oder fast gar kein Glaube war, denn man wollte etwas sehen, sonst kann man es nicht glauben. Johannes 20 und beginnt mit Vers 24, der ungläubige Thomas. Thomas aber einer von den 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herr gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nagelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin. Und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Tür verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, damit unser Glaube gestärkt werden kann, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Aber auch Jakobus. Jakobus gibt es eine Warnung in Jakobus 1 und die Verse 1 bis 8. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn, Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung seid gegrüßt. Meine Brüder und Schwestern, und achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird er ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben ist und aufgepeitscht wird. Und das ist jetzt sehr wichtig. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfange. Ein Zweifler ist unbeständig auf all seinen Wegen. Wenn wir nicht glauben, dürfen wir nicht hoffen, dass wir etwas von Gott empfangen werden. Aber es gibt auch die andere Seite. Ein enorm starker Glaube, ein unerschütterlicher Glaube, der sich nicht von dannen ziehen ließ und auch nicht lässt. Denken wir an das Opfer Abrahams. Er wollte seinen Sohn opfern, den Sohn Isaak. Man kann das lesen in 1. Mose 22, die Verse 1 bis 3 und den Ausgang auf Verse 15 bis 18. Was geschah mit David und Goliath? 1. Samuel 17, lassen Sie uns kurz lesen. 1. Samuel 17, ein kleiner Junge, der sich nicht gescheut hat, vor einen Riesen zu kommen, um gegen ihn zu kämpfen. 1. Samuel 17 und lesen wir die Verse 34 bis 37. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so fiel ich ihm nach, oder so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat die Schlachtreihen dieses lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und von dem Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Was für ein Glaube. Und den Ausgang kennen wir. Er hat mit seiner Schleuder diesen Riesen erschlagen. Und genau dieser Glaube ist es, der Berge versetzen kann, der unsere Probleme zur Seite schaffen kann. Dieser Glaube lässt Probleme von uns abfallen, wenn wir Gott diesen Kampf überlassen. Gott wird in uns bewirken, was immer geschehen soll. Wir müssen in die Lage kommen, um es zuzulassen und nicht zu denken, ich muss da mal selbst reingreifen oder ich muss mich selbst darum kümmern. Man muss sein Ding tun dafür, aber den Kampf sollte man Gott überlassen. Denken wir an Esther. Sie ging ohne Zusage vom König trotzdem hin, mit der Möglichkeit, getötet zu werden. Esther 4. Schauen wir es uns an. Esther Kapitel 4, die Verse 12 bis 17. Esther 4, die Verse 12 bis 17 zunächst. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten: Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden entstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen des königlichen Würde gekommen bist. Esther ließ Mordechai antworten: So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Diener wollen so fasten. Und dann will ich zum König hingehen. Entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Lesen wir auch weiter in Kapitel 5, und die Verse 1 bis 2. Und am dritten Tag kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof am Palast des Königs, gegenüber dem Palast des Königs, also auch gegen das Gesetz. Und der König saß auf seinem königlichen Thron, im königlichen Saal gegenüber dem Tor des Palastes. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seine Hand Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Eine Möglichkeit, die Gott gegeben hat, weil sie daran glaubte. Denken wir an Stephanus. Stephanus hatte so viel Glauben, dass er sein Leben wieder gewinnen wird und wieder auferstehen wird, und hat sich steinigen lassen von den Juden. Er hat ihnen erklärt, was sie getan haben. Er hat ihnen gesagt: Ihr seid der Mörder, ihr habt Christus ermordet und ihr seid gegen das Gesetz. Und er hat sein Leben gelassen, indem er noch sagte: Gott möge ihnen vergeben. Petrus und die Apostel vor dem Hohen Rat. Sie haben nicht aufgegeben, weiterhin von Jesus Christus zu lernen, entgegengesetzt des Hohen Rates. Apostelgeschichte 5. Schauen wir uns an, was Petrus und die Apostel sagten. Das Wort ergriff natürlich Petrus. Apostelgeschichte 5 und die Verse 28 bis 33. Der Hohe Rat sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt habt und getötet. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht, zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße oder besser Reue und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens, sie waren sogar Zeugen, was wir heute nicht sind, und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten ihn töten. Sie haben durch den Glauben nicht aufgehört und nicht darauf gehört, was Menschengebote sind. Schauen wir uns an den Glauben bei Prüfungen, den Glauben bei Anfechtungen. 1. Petrus 1, und die Verse 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wieder geboren hat, oder gezeugt besser, zu seiner lebendigen Hoffnung wiedergeboren, Jesus Christus, stimmt. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die befreit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt und eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir verwandelt werden zum Geistwesen, zum ewigen Leben. Auch Paulus hat den Glauben gehalten in aller seiner Schwierigkeit. 2. Timotheus. 2. Timotheus, Kapitel 4 und die Verse 1 bis 8. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Jesus Christus, der richten wird die Lebenden, die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsamen Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihren Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit, die in mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. So wie wir diese Erscheinung lieb haben müssen. Paulus hat viele Probleme gehabt. Schiffsbruch. Er wurde geschlagen, er hatte Krankheiten erlitten, er hatte viele Probleme bekommen und dennoch hat er am Glauben gehalten. Er hat dreimal darum gebittet, Gott darum gebittet, ihm den Pfahl des Fleisches zu entnehmen, dass er weitermachen kann, dass er die Schmerzen nicht mehr hat. Und was hat Gott gesagt? Ich helfe dir gleich. Nein. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und dann muss man weitermachen. Das ist die Stärke des Glaubens. Aber schauen wir es uns auch an in Matthäus 21. Wenn wir unsere Stärke des Glaubens verlieren, werden wir auch unsere Hoffnung verlieren. Und wenn wir das verlieren, werden wir auch das ewige Leben verlieren. Und Christus wird nicht noch einmal gekommen, um für uns zu sterben. Matthäus 21 und die Verse 18 bis 22. Als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hinzu und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nie mehr wachse Frucht auf dir in Ewigkeit. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? Und Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr solches nicht allein mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn er zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Mit Unglaube werden wir das nicht empfangen. Schauen wir auf Markus 11, die Verse 22 bis 24. Und ich nehme das aus der Hoffnung für alle. Markus 11, die Verse 22 bis 24. Da antwortete Jesus, ihr müsst Gott ganz vertrauen. Ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berge sagen, hebe dich an dieser Stelle und stürze dich ins Meer. Und es wird geschehen. Deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest. Glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt, denn Gott hat es so entschieden, wenn wir daran glauben, und Gott wird es euch geben. Schauen wir auch als letzte Stelle 2. Petrus. 2. Petrus 1. Und die Verse 5 bis 8. Er sagt, so wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe, die Gott uns geboten hat. Vers 8. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von Problemen bestimmen, lassen sich von Problemen leiten und lassen sich von Problemen beherrschen. Und dann fängt man an, sein eigenes Ding durchzuziehen, weil man denkt, ich muss das aber jetzt regeln. Manchmal braucht man Geduld dafür. Manchmal muss man Gott die Zeit lassen, auch wenn es zermürbend ist. Die Ungewissheit lässt einen immer verrückt werden. Aber man muss ablassen. Man muss das Problem Gott überlassen und dann darauf warten, was passiert und wie es passiert. Unser Vater im Himmel weiß genau, was wir benötigen. Er weiß das. Aber wissen wir, dass er es weiß? Und glauben wir, dass er es weiß und alles daran setzt, dass es besser wird? Christus sagte, setzt euch zuerst für das Reich Gottes ein und dafür, dass sein Wille geschehe. Dann wird er euch mit allem versorgen. Deshalb sorgt euch nicht für morgen, wie uns geschehen soll. Es bleibt Gottes Entscheidung, was geschehen soll und wie es geschehen soll und wann es geschehen soll. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt, dann müssen wir uns nicht in diesen Schwierigkeiten suhlen oder meinen, wir müssen daran etwas ändern. Die Änderung wird Gott herbeiführen. Wir müssen unseren Teil dafür beitragen. Aber die Entscheidung, wie der Ausgang ist, bleibt Gott.